Deutschlandfunk.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Schön, dass ihr den Hörspiel-Podcast hört. Als Samuel Beckett noch ein Unbekannter war, auf der Suche nach seiner Literatur, hat er auch eine lange Reise durch Deutschland gemacht. Von 1936 bis 1937 ist er hier von Stadt zu Stadt gezogen, war in Hamburg, Berlin, Dresden, München. Und so sehr ihm das beklemmende Nazi-Deutschland zugesetzt hat, war Beckett doch unermüdlich auf der Suche nach neuer Inspiration, nach Futter für seinen Geist in Form von Kunst und von Begegnungen. Die Tagebücher dieser Deutschlandreise wurden erst nach seinem Tod entdeckt und sie erscheinen jetzt im Sommer 2026, 90 Jahre später, zum allerersten Mal für die Öffentlichkeit. Und das folgende vierteilige Hörspiel übersetzt diese oft sehr persönlichen, unerbittlich präzisen Notizen in einen akustischen Stream of Consciousness, der uns wie ein Sog hineinzieht in den Alltag und in die vielen Widersprüche jener Zeit. 1936, 37 in Deutschland, beobachtet und eingefangen von Samuel Beckett.
Cork, 28. September 1936. Gehe mit einem Penner zum Fitzgerald Park. Gab ihm einen Schilling.
Er sagt, ich werde für sie beten. Oh no.
Bis jetzt getrunken, ein Beamish-Bier und drei Guinness. Völlig erledigt vom Rumlaufen und Mantelschleppen.
Samuel Beckett, German Diaries, Teil 1.
Ging in Korb ins Hotel, Drecksloch. Zimmer, 4 Schilling, 6 Pence. Und winzig, Flöhe im Bett. Kirche vorm Fenster läutet alle Viertelstunde. Jemand vom Hotel weckt alle, um zu verkünden, dass sie uns eine Stunde später als besprochen wecken wird, weil das Schiff Verspätung hat. An Bord der Washington gegen 7.15 Uhr. Kabine für mich. Mieser Tisch mit 5 Trotteln, die wie ich gerade an Bord gekommen sind.
Müde, aber keine Lust ins Bett zu gehen. Große Zweifel im Moment, was die Reise angeht.
30. September. Wurde um 9 Uhr wach. Wir sind in Le Havre vor Anker.
Hübsch. Aber ich habe keine Lust, rumzulaufen. Doch was wird Deutschland anderes sein als herumlaufen? Ich werde mich daran gewöhnen.
Im Café de la Porte gelandet. Einen Pernod getrunken. Den ersten und letzten seit wann? Und bis wann? Finde es schade, dass ich die Franzosen schon so bald verlassen muss. Oktober. Legen in Cuxhaven an. Der Zoll kommt an Bord. Gut geschlafen mit lebhaftem Zahntraum. Mit nettem Tschechen 2 Partien Schach gespielt und beide knapp verloren. Gestern Abend 4 Partien gegen einen Wiener und 3 gewonnen. Rührender Kellner. Deutscher, aber jetzt in Amerika eingebürgert. Nirgendwo richtig zu Hause. Trauriges Gesicht. Fragt mich bei jeder Mahlzeit, wie es mir geht. Reiseschecks über 25 Mark eingelöst. 1 Pfund Sterling in Dollar gewechselt. Es ist doch sowieso egal. 2. Oktober. Hamburg, Hotel Lloyd. Erst um 11 gestern Abend Geld deklariert und Pass kontrolliert. War mir nicht klar, dass ich nicht mehr ausländisches Geld ausführen darf, als ich eingeführt habe. Deklarationsdokument bis zum 1. Januar gültig. Falls ich verlängern will, muss ich zu einer Devisenbewirtschaftungsstelle. Du lieber Himmel. Um 5 auf und erst nach 7 los. Bus zum Hauptbahnhof. Mich mit letzter Kraft hier ins Hotel geschleppt. Rasiert, gebadet, Whisky. Bei Brief lagernd gewesen. Nichts. Herumgelaufen. Binnenalster, Lombardsbrücke, Jungfernstieg, Adolf-Hitler-Platz, früher Rathausmarkt. Und dann im Viertel um Alsterdam, Glockengießerwall, Steintorwall und Mönckebergstraße. Dann wenig später wieder los über Alter Wall, den langen hässlichen Rödingsmarkt mit Hochbahn, Schartor. Dann weiter über Eimsbüttlerstraße, Kielerstraße, Wilhelminenstraße, auf ein Glas Bier und Verschnaufen Ecke Reeperbahn. Dann weiter über Reeperbahn, durch den Park an der Cuxhavener Allee, über Seewartenstraße zur Landungsbrücke. Von wo aus ein unglaublicher Blick auf Hafen mit untergehender Sonne hinter dem Gewirr der Schiffe. Dann Tram zum Hauptbahnhof. Komplett erledigt. Whisky ausgetrunken. In einem Drecksloch zu Abend gegessen. 1,50 für Graupensuppe, Nierenragout, Käse und Bier. Dann eine Tasse Kaffee in einem anderen Drecksloch. Eine Akrobatin im Tabaksdunst. Dann nach Hause. Die beiden Alstern sind zauberhaft. Und mir kam bei ihrem Anblick der Wunsch auf, der College Park in Dublin stünde unter Wasser, mitsamt dem Book of Kells. Bett kostet 4 Reichsmark hier. Ich werde bald knapp bei Kasse sein, wenn ich nicht schnell das Weite suche. Nochmal an Mutter geschrieben. Wunderschöner, sonniger, prickelnder Tag, aber sehr kalt. Reeperbahn außergewöhnlich. Langer Boulevard Richtung Westen mit Kinos, Bars, Cafés, Tanzlokalen etc. eines neben dem anderen. Es müsste Nacht sein. Das ist Montparnasse hoch 10. Am 3. Oktober nach Briefen im Postamt 36 geschaut. Keine da. Abends im Münchner Hof an der Staatsoper in miserabler Gesellschaft furchtbar schlecht gegessen. Dann mit der Tram zur Reeperbahn und rumgelaufen. Keine Püte in Sicht, alle weggesperrt in Freudenzellen. Ein paar Bier getrunken. Alle sehr öde und eine Enttäuschung, keine Stimmung. Die Deutschen mit ihrer Blechbläserfreude. 4. Satz, 9. Wurde aus dem Casino geworfen, weil ich im Ledermantel aufgetaucht bin. Strömender Regen, bitterkalt und hundemüde. 4. Oktober 36. Spüre, dass eine Erkältung im Anzug ist. Schleiche in schlechter Verfassung durch die Altstadt. Petrikirche, Jakobikirche, großer Berghof, Gertrudenstraße, Ferdinandstraße, Kunsthalle, Ernst-Mech-Straße, lange Reihe, Lohmühlenstraße, Steindamm, dann irgendwie zum Dovenfleet, Brandsuite, Fischmarkt. Gehe früh ins Bett, furchtbare Schmerzen im Septum. Stehe auf und nehme Aspirin. Schlafe so lala. 5. Oktober. Um 8 Uhr auf. Wanke hinaus in die Kälte und schaue mir Pension Hoppe an, wo ich gestern nicht war. Sehr schön, aber 27 Mark pro Woche für halbe Pension. Schaue nach Briefen im Postamt 1. 2 von Mutter, das Dublin Magazine mit meinem Gedicht. Es gab absolut keinen Grund dafür, es zu kürzen. Füller, Briefe von Mary und von Reevy, meinem Agenten. Der Verlag Simon & Schuster hat meinen Roman abgelehnt und wie es scheint, ist Murphy jetzt in den Händen von Horton & Mifflin. Schleppe mich durch die Gegend, vor allem durch St. Georg. Total erledigt und durchgefroren. Esse im Deutschlandhaus zu Abend. Dann hervorragende Flasche Mosel, Maringer Schwarzlei, 1932er, in der Weinstube Dölle, Ecke Esplanade und Stephansplatz. 1,40 Mark. Denke, dass ich in der Pension Hoppe einziehen sollte, in der passabler Komfort mit Möglichkeit verbunden ist, sich auf Deutsch zu unterhalten.
Weiß der Himmel, wie mein Geld bis zum 28. oder 29. reichen soll. 6. Oktober. Das einzig Positive an dem Ganzen hier, es ist kein Kreisen um mich selbst. Mit Pension Hoppe in der Schlüterstraße abgemacht, dass ich morgen Nachmittag einziehe. Dann rüber zur Kunsthalle. Wieder ein schlimmer Tag und ich fürchterlich erkältet. Wenig entdeckt. Langweilige, hiesige und öde, moderne deutsche Maler. 2 schwache Feiningers. Ein paar gute französische Sachen. Courbet, Renoir, Manet, Monet. Ich habe das alles satt. Ganz guter Toulouse-Lautrec. Frauenbildnis. Meister Bertram und Meister Franke, letzterer ausgezeichnet. Und ein Kölner Meister. Viele Holländer, die ich noch vor mir habe. Gottlob. Ein Picasso. Femme à l'absinthe. Sentimentales Werk. Schönes Gebäude und hervorragende Hängung. Hoffe, dass ich später etwas über die Niederländer finde. Bin sowieso zu müde und zu krank, um etwas aufzunehmen. Später Duttweiler, Siederich, Riesling und Traminer. Eine fade Angelegenheit. Und dann noch den 35er Leistatter Kirchenstück Riesling Spätlese. Viel besser, wenn auch stumpf und schwierig. Aber ich bin stark erkältet. Beim nächsten Mal probiere ich den 34er Deidesheimer Lettler Spätlese. Dann weiter zum Deutschlandhaus, wo Lautsprecher herausschmettern, wie Adolf Hitler und Goebbels das Winterhilfswerk in Berlin eröffnen. Sie müssen bald kämpfen oder platzen. Lasse Speisekarte mitgehen, eingewickelt in Spätausgabe des Fremdenblatts. Denke an eine Weihnacht als Kind, wie ich während einer Scharade im Schutz eines fallengelassenen Taschentuchs etwas klaue. Erkältung schlimmer. Angst vor Rippenfellentzündung. Versuche, viel zu essen. 7. Oktober. Christianskirche, Altona. Grab unter Linde mit fallenden Blättern, überwuchert von Efeu. Begräbnisstelle von Viktor Ludwig Klopstock, dessen Frau und Sohn aus Hamburg, 1811. Mit der Ringbahn zum Millerntor, von da aus zu Fuß. Reeperbahn, Nobistor, große Freiheit. Runter zum Fischmarkt, dann Palmalje entlang. Hübsch mit den weinenden Linden. Passt gut zu Klopstock, siehe oben. Abendbrot. Herr Hoppe, unbezahlbar, wie es scheint. Wenn Saison ist, auch Reisegruppenführer. Erinnert mich an Barry Fitzgerald. Nach dem Essen mit einem gewissen Martion geredet, der Kaufmann lernt und auch so aussieht. Unruhig werde ich überall sein. Also kann ich auch ein paar Wochen hier durchhalten. Achter Oktober. Angenehme Nacht. Nach dem Frühstück an Mutter geschrieben. Wieder in die Kunsthalle und fing bei den Niederländern an. Viele herausragende Van Goyens. Eine Brauer zugeschriebene Landschaft. 2 Everdingens, ein Elsheimer, ein Dirk Hals. Dann schnurstracks zu Munk, Korinth und so weiter. In der Fischbratküche am Gänsemarkt gegessen. Steinbeißer, 65 Pfennig. Dann Kaffee in der Stadtschenke. Die nenne ich von jetzt an SS. Dann mit dem größten Vergnügen einmal um die Alster gelaufen. Gegen den Uhrzeigersinn, Binnen und Außen in circa 1/3 Stunden. An der schönen Aussicht hingesetzt. Wunderschöne Kirchtürme, vor allem St. Petri. Herrliche Eichen am Haversterhuderweg. Bier im Dammtorbahnhof, Bad, Abendessen. Unterhaltung mit einem Fräulein Schön aus Kiel, die in Kunstgewerbe macht. Was für eine Tortur es für die Leute sein muss, mich am Hals zu haben.
Später auch Frau Hoppe dabei. Herzlich und witzig. Sie schneidet Grimassen und sagt mit gespieltem Schrecken, Moskau droht. Stand so im Fremdenblatt. Sie hat zwei Söhne. Einen in der Artillerie, der andere lernt Kaufmann. 9. Oktober 36. Gegen eins los und bei den Kirchhöfen herumgetrödelt, also zwischen Botanischem Garten und Zoologischem Garten. Dann zum Sieveking-Platz, Strafjustizgebäude, Ziviljustizgebäude, Hanseatisches Oberlandesgericht. Sehr beeindruckend. Dann weiter über die Polstraße zum Großneumarkt und Schlachterstraße zur großen Michaeliskirche, der große Michel, Wahrzeichen von Hamburg. Ging rein und kam dort netterweise auf ein Foto, das vom Innenraum gemacht wurde. Wahnsinnig hässlich und funktional innen. Dann zum Gänsemarkt. Scholle in der Fischbratküche und Kaffee in der SS. Dann etwa 12 Mark für den Baedeker Deutsches Reich hingeblättert. Geld zunehmend knapp. Wunderschön auf der Brücke zwischen Katharinen und Nikolai. Dann die Grimmstraße hoch und in die Nummer 30 zum Fledenkieker. Dort amerikanische Schlampe mit höflichem deutschen Führer. Bin nicht in den ersten Stock hoch, weil es da kein Bier gibt. Dann lief ich im Dunkeln am Großneumarkt im Kreis, bis ich endlich mit Hilfe der Tram Nummer 18 in der Pension gelandet bin, aber nicht vor 7:30. Abendessen, Kohlroulade oder gestopfter Kohl mit Herrn Hoppe als Tischgenossen. Man sagt nicht Mitesser, das ist ein Pickel. Ins Bett in einem anderen Zimmer, erst heute frei geworden. Unter kolossaler Pferdedecke, wegen der ich schweißgebadet aufwache. Jetzt verstehe ich das deutsche Wort für Nightmare, nämlich Alp. 11. Oktober, ins Konzert gegangen. SS Blaskapelle, Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Moskau droht. Rede eines gewissen Lorenz. Ich strecke zu Horst Wessellied und Haydn den falschen Arm hoch. Dann weitere Explosionen von der Kapelle. Die Szene macht sich als Bild besser, als sie klingt. Sieht mit halbgeschlossenen Augen aus wie ein Gemälde von Del Maso. Rot, schwarz, schimmernd und strukturiert. Bin nicht bis zum Schluss geblieben. Mich dann weitergeschleppt zum Zeughausmarkt und Würstchen und Bratkraut gegessen, weil ich nicht mitbekommen hatte, dass Eintopfsonntag ist, der erste in dieser Saison. Dann weiter am Bismarck-Denkmal vorbei, Seewartenstraße, Altonaer Fischmarkt, die ganze Elbstraße entlang, über die Terrassen am Elbberg, dann zurück über Klopstockgrab, Palmalie, Reeperbahn. Herrliches Wetter. Wieder versinkt die Sonne am Ende der Reeperbahn. Ungeheure Direktheit und Gleißen ihres Abschiedsleuchtens über dem neuen Steinweg. 12. Oktober. Mit Herrn Hoppe gegen 11 los. Zur Auslandsstelle in der Klopstockstraße. Nicht viel passiert, außer dass ich meinen Namen angegeben habe. Dann in ein modernes Gebäude in der Nähe, wo ein Herr Dr. Reichert aus Schlesien nach jeder Menge Heil-Hitler-Anschluss und gründlicher Überprüfung und Befragung, Geld, verheiratet oder nicht, Alter etc., endlich so wirkte, als hätte er nichts gegen ein bisschen Beschnuppern. Gegenseitige Gefälligkeiten, sagt Hoppe. Er kennt jeden in Hamburg und spricht selbstgefällig von seinen Verbindungen. Ist aber ein sehr anständiges Kerlchen. Lustiger Gang zwischen affektiertem Trippeln und Dampfwalze. Dann geht jeder seiner Wege. Esse vorzügliches Fischfilet in der Stadtschenke. Dann schlendere ich über den Speersort, vorbei am Antiquariat Dörling, das ich nicht zu betreten wage, aus Angst, ich könnte etwas kaufen. 13. Oktober. 50 Mark am Bahnhof gewechselt.
Geld immer knapper. Ich mache einfach blindlings weiter, ohne zu wissen, wie das Geld bis zum 28. reichen soll. Dann kann die Überweisung frühestens hier sein, wie es aussieht. Weiter zur Kunsthalle, um mir die Öffnungszeiten aufzuschreiben. Dann zurück. Bier am Stephansplatz. Den ganzen Nachmittag müde. 16. Oktober. Scheußliches Wetter. Ohne Mantel durch den Regen zur Stadtschenke. Selbstmordmotiv. Schleppe mich später nach Haus über die Jungiusstraße, Renzelstraße und Grindelhof vorbei am jüdischen Friedhof. In einem traurigen Zustand, verglichen mit dem Bild Judenkirchhoff von Reusdahl im Dresdner Zwinger. Frage mich, ob sie das inzwischen verbrannt haben. Dann zum Hopfenmarkt, wo ich auf Englisch gefragt habe, wie es nach St. Pauli geht. Tauben an der Nikolaikirche, unglaublich. Wie sie rasend schnell an der Dachrinne zwischen Kirche und Häusern entlang trippeln. Später zurück zur Pension. 1 Pfund Bananen, 25 Pfennig. Lud Martion auf mein Zimmer ein. Gab ihm eine Banane. Unterhielten uns fast bis Mitternacht. Er spricht gewandt über Deutschlands Recht auf Kolonien, der Selbstständigkeitskampagne, bedingt durch die Notwendigkeit einer nationalen Währung, die unabhängig ist von der internationalen, was nur möglich ist, wenn Importe entfallen können. Sagt, Deutschland kann ohne Kolonien keine 60 Millionen ernähren. Martion macht sich, wenn man ihn näher kennenlernt, ein bisschen näher. Viel näher wäre sicher schlimm. Er ist hier in Hamburg in Kurzwaren unterwegs, kennt englische Begriffe wie Cufflink, auf Deutsch Manschettenknopf. 18.10. An meinem Deutsch gearbeitet bis zum Abendessen, wieder mit Hoppe und einer Frau Professor X, dann Erdbeerbowle. Schon zuhören ist anstrengend und reden ausgeschlossen. Sowieso ist das Geplauder ein solider Block, unterbrechungssicher. Verflucht sei diese dauernde Schlaffheit und Melancholie. Was für eine absurde Anstrengung, in einer fremden Sprache schweigen zu lernen. Wie durch und durch lächerlich ich bin, wie bedeutungslos. Die Anstrengung, eine fremde Stille zu meistern. Wie ein Tauber, der sein Erspartes in Schallplatten investiert. Oder ein Blinder mit einer Leica. 20. Oktober. Lunch bei Liefens, Jungfernstieg. Ekelhaft. Kein Platz, Essen abgestanden, nichts zu trinken, Rauchen verboten und jeder blökt. Mahlzeit. Um 17 Uhr zum Deutschlernen zu Fräulein Claudia Ascher, Schäferkampsallee. Ganz nette kleine Schulmeisterin. Wohnt bei ihrer verwitweten Mutter. An der Wand Hobbemars Allee. Auch Beethoven Holzschnitt mit Wellen. Rede 1,5 Stunden lang Deutsch. Sie leiht mir Ernst Wiecherts Spiel vom deutschen Bettler. Soeben gelesen. Sentimental, salbadernd und eindimensional. Für Donnerstag vor Buchhandlung Beusen verabredet. Lustig wird es nicht mit ihr, aber ich kann nicht wählerisch sein. Sie gibt mir ein Papiertaschentuch, das Tempo heißt. 21. Oktober. Ein schöner Tag. Hatte vor, nach Ohlsdorf zu gehen, aber wie gewöhnlich verschlechterte sich das Wetter. Ging also zur Kunsthalle und inspizierte die deutschen Romantiker, überwiegend mit Abscheu. 22. Oktober. Wieder ein schöner Tag. Bei Woolworth ein Notizbuch gekauft. Zum Mittag gegessen in Bierhalle. Fischmayonnaise. Erfreulich, aber zu teuer. 1,75 mit Suppe und Bedienung. Claudia Ascher in der Nähe von Beusen über den Weg gelaufen. Wir gingen rein und schauten uns Stapel von Büchern an.
Alles, was annähernd mit Literaturgeschichte oder Kunst vor der Machtübernahme zu tun hat, ist diskreditiert. Junger Buchhändler spricht sehr eloquent über das Skandalthema Thomas Mann. Kaufe schließlich kurze Literaturgeschichte von Karl Heinemann, geschrieben vor der Machtübernahme. Zur Stadt schenke mit der Ascha und trinke Bier, während sie etwas isst. Sie ist nichtssagend, aber gutmütig. Hotelrechnung bezahlt. Nur noch 52 Mark, bis das Geld kommt. Schön ist es nicht. Soll ich am Sonntag in die Kunsthalle zur Ausstellung Bücher der neuen Zeit gehen? Für mich scheint es nichts zu lesen und zu arbeiten zu geben. Schreckliches Gefühl, dauernd gehetzt zu sein. Fieber. Kriege schlecht Luft. Schön ist es nicht. Oktober 1936. Brief vom Agenten Reevy. Der Verleger Nott würde das Buch annehmen, wenn er einen amerikanischen Trottel auftreiben könnte, der sich mit ihm die Kosten teilt. Kann man drauf zurückkommen, aber erstmal versuchen, woanders ein richtiges Angebot zu bekommen. Sohle von einem der Randall-Schuhe losgeschlappt, für deren Reparatur ich Watkins horrend viel gezahlt habe. Bringe sie zu einem winzigen Schuster in der Kaffermacherei. Auf dem Rückweg über die Lombardsbrücke kaufe ich 2 Schulhefte und ein merkwürdig geformtes Tintenfass. Als ich wieder in der Pension bin, weiß ich nicht, wie ich die Hefte anlegen soll. Eins für Bücher und eins für Bilder? Vertage die Entscheidung. Abends angenehme Gesellschaft. Hoppe, Fräulein Schön, ein Oberleutnant, neu in der Pension, voller endloser Anekdoten über Krieg und die Nazi-Bewegung. Er trinkt Bier, ich trinke auch Bier. Fräulein Schön trinkt Bier, Frau Hoppe wird unruhig. Sie fangen an zu tanzen, wogegen Frau Hoppe entschieden vorgeht. Um 20:30 Claudia Ascher vom Postamt aus angerufen. Morgen St. Pauli Millerntor, Film Verräter. 24. Oktober. Wieder Dreckswetter. Hole den Schuh ab und gehe zurück zur Pension. Lese das alte Lied von den Verhetzungskünsten der Moskauer Judenklicke. Schreibe an Charles. Sage, ich sei wie ein Taubstummer, der für einen Tonfilmapparat spart. Um wirklich wortkarg zu sein, muss man jedes Wort kennen. Dann mit Tram 18 und 26 zum Millerntor. Treffe Claudia Ascher vor Hochbahn und wir gehen direkt ins Kino. 1,20 Reichsmark für Parkettmitte. Schlechter Uferfilm. All die abgestandenen Tricks von Einstellung und Schnitt. Später im Ostermann grauenhafter Radau. Sie ist nett, treu und winzig. Tadelt meinen Pessimismus. Sagt, die neue Lebensanschauung sei ihre Erlösung. Eine feste Einheit aus Leben, Fühlen und Wollen. Denken verpönt. Sagt mit Nachdruck, ich solle den Abstand aufgeben und mich in den Abgrund stürzen. Ich gehe pissen. 25. Oktober. Ein schöner Tag und anstrengend. Um 11 Uhr raus und zu Fuß zur Bellevue 8 zu Herrn und Frau Fehrer. Sehr nett. Süßer Wein und guter Sherry. Von Anfang an ist ein Professor Dr. Diederich dabei. Jude, pensioniert, das heißt entlassen, sympathisch. Die allgemeine Stimmung? Witze wie Führer ohne Frau, Bauer ohne Sau, Volk ohne Fleisch, das ist das Reich. Frau Fehrer sagt, dass sie einer Expertin für Malerei meine Adresse geben wird. Sieht so aus, als hätte ich länger in Hamburg zu tun, als ich dachte. Schadet nichts. Breche mit Professor Diederich auf und begleite ihn nach Hause. Seine Lebensgeschichte sprudelt aus ihm heraus. Dreht sich um literarische Gesellschaften in Hamburg und Bremen. Bekanntschaft mit Thomas Mann. Sagt, bei Mann gäbe es Spaltung in Spießer und Intellektuellen. Redet viel über absolute Literatur und relative Literatur und das Geistesnahrungsmittel, das nicht nährt. Eintopfliteratur. Dann mit der Sechsertram zum Friedhof Ohlsdorf. Gehe 2 Stunden lang zwischen den Gräbern umher, in den beiden Teilen von Cordes und Linné. Ersterer romantisch, Bäume, Gewässer, Gewirr und Durcheinander, etc. Letzterer klassizistisch, holländische Gärten mit Betonung auf Schnitt und geschmackvollen Steinen. Belebt durch all die Gräber, lief stumpfsinnig herum, ohne Anlass und ohne Gefühl. Weil ich geglaubt hatte, dass ich ein Gedicht hier finden würde, fühle ich nichts. Das Geräusch meiner Schritte im Laub erinnert mich an etwas, aber ich komme nicht darauf, an was. Werde noch einmal herkommen, frisch und früh. Könnte ein großes Gedicht werden, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Sechsundzwanzigster 10. Anstrengender Tag. Brief von Mutter. Beigelegt die Irish Times mit Fotos des verdrehten Kirchturms von Bremen. Soll mich wohl zum Feuilleton-Schreiben anregen. Kaffee im Alster-Pavillon. Dann mit der Fähre zu Frau Fehrer. Dort langweilige Leute. Die Kunstdame hat meine Adresse. Mit der Fähre zurück zum Jungfernstieg. Dann zu Fuß zur Heilig-Geist-Kapelle, Königstraße, Altona. Eine Wahnsinnsstrecke. Laufe zum Zillertal bleibt Zillertal auf der Reeperbahn. Zu früh, keine Menschenseele. Um 20 Uhr fängt diabolische bayerische Blasmusik an. Leute tröpfeln herein. Riesiger Raum unter Kuppel. Holz, blau, weiß, Säulen. Kellnerin bekümmert, weil ich nicht bleiben kann. Essen mit Hoppe, Frau Professor und Power. Geschwätz mit der Schön, Frau Hoppe, Martion und Hans-Georg. Im Radio eine nicht enden wollende Tirade von Göring über 4-Jahresplan. Übertragung aus Berlin. Sehr populistisch. Kolonien, Rohstoffe, Fettwaren. Er selbst habe schon so und so viele Kilo abgenommen und Hitler würde weder Fleisch noch Butter essen. Erschöpft. Kann abends im Kreis nicht reden. 29. Oktober. Bis 16 Uhr an Müselers Deutsche Kunst gearbeitet. Ging dann zu der Kunstdame, Frau Durieux. Kurz mit ihr zu den Bildern. Jede Menge gesehen. So viel, dass ich mich ein wenig erinnere, außer an Baumeister und Radziwill. Eine ganze Mappe mit Lichtbildern von Willy Baumeister, Mensch und Maschine. Friedlich und kraftvoll. Kam gut an mit der Bemerkung von der Ähnlichkeit zu Michelangelos David, einer frappierenden Ähnlichkeit. Alle Fotos und Zeichnungen sind flächig, abstrakt und geometrisch, als Reaktion auf das expressionistische Kunterbunt. Baumeister schwer getroffen von der nationalsozialistischen Bewegung. Freund von Le Corbusier. Sie spricht von dessen unbewohnbaren Häusern in Stuttgart. Herr Durieux taucht auf, holt Herbert Reeds Buch Art Now hervor und ein anscheinend hervorragendes Buch von Sauerland, dem verstorbenen Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe, dem Reeds Buch gewidmet ist. Das Buch ist jetzt verboten. Pfui, genau das, was ich gesucht hatte. 30. Oktober. Trister Tag. Um 8 aufgestanden, um 12 raus. Nolde-Ausstellung in Galerie Kometa, natürlich gestern zu Ende gegangen. Weiter zur Kunsthalle. Zeitgenössische Hamburger Maler angeschaut. Neben viel Mist, Friedrich Ahlers Hestermann, Felsen an der Lahn und Gattin des Künstlers. Cézanne, Seine, die ich vorher nicht bemerkt hatte. Hervorragend. Renoir, Frauenbildnis, ist weg. Nolde, eine Pleite. Ein Pfund Cox Orange gekauft und mit der Tram zurück. Furchtbar müde und niedergeschlagen. Nicht enden wollende Tirade vom Führer zum 10-jährigen Jubiläum der NSDAP. Wie er den Jahrestag abfeiert und dazu noch den x-ten von sonst was. Lustig, wie alle schlapp machen und einer nach dem anderen ins Bett geht, während die Rede noch in vollem Gang ist. Luther, die Schön, Martion und schließlich ich, dem speiübel ist mit einer Flasche süßem, dunklen Elbschlosser Intus. Muss den Artikel über den Friedhof angehen, mit besonderer Berücksichtigung des Krematoriums. 31. Oktober 36. Noch so ein mieser Tag. Um 12 Uhr raus und wie betäubt herumgelaufen. Kaufe ein Winterhilfswerk, Abzeichen für 10 Pfennig. Angewiderte Miene des Verkäufers. Muss beim nächsten Mal wohl 30 Pfennig geben. Stecke es an den schwarzen Regenmantel auf Nabelhöhe. Mit der großen Glasperle in der Mitte sieht es aus, als würde der Nabel eitern. Schleppe mich zurück und arbeite an Sprache. Nichts los nach dem Abendessen. Gehe gegen 22 Uhr raus zu Dölle, Ecke Stephansplatz und Esplanade und trinke 2 halbe Flaschen Johannisberger Kapuziner 1924. Gut. Neben mir anstrengende Börsenunterhaltung. Aktien ohne Anteile, alter und neuer Besitz. Trotzdem lese ich Rilke. Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Preziös. Ein paar gelungene Sachen. Sie tasten sich vor wie Blinde, finden den anderen wie eine Tür. Und ein paar grauenhafte Missgriffe. Ein sich wiegen in den Sommerwinden, die in den Kleidern warmer Frauen sind. 1. November. Habe Claudia Ascher 5 Minuten an der Kunsthalle warten lassen. Jeckel angeschaut, Kokoschka, Franz Marc. Wie liebevoll er die Mähnen malt. Später Bier im bayerischen Lokal hinter dem Bahnhof. Laufen dann über Messberg, Fischmarkt, Herrlichkeit zum großen Michel und mit dem Lift nach oben. Diesig und furchtbar kalt. Zurück zur Stadtschenke, wo falsche Kosaken im Einsatz sind. Ich rede dummes Zeug über die Beziehung von Subjekt und Objekt in der neuen Kunst. Sie redet vom Soliden und Nicht-Soliden. Der Alster-Pavillon sei nicht solide, weil es da leichte Mädchen und Juden gibt. Wir trennen uns am Dammtorbahnhof. Ich soll morgen um 17 Uhr zu ihr kommen. Sie ist langweilig und stinkt aus dem Mund. Ihr Kraft durch Freude-Gerede macht mich fertig. Sie hat mir die Reichszeitung der deutschen Erzieher geliehen. Antisowjetischer Quatsch. Vierter November. Schöner Tag. Zu Fuß zu den Landungsbrücken und durch den Elbtunnel. Beeindruckend und albtraumhaft. Vor allem die Fahrstuhlschächte. Stahlvertiefungen mit je 6 Aufzügen und Wendeltreppen wie im deutschen expressionistischen Film. Alles irgendwie kinematisch. Ganz hinten strömen Massen von Hafenarbeitern auf dem Heimweg in die Aufzüge oder sie trampeln dröhnend die Treppen herunter. Fünfter Elfter. Frau Durieux angerufen. Sie schlägt vor, dass ich allein in die Ausstellung in der Rabenstraße gehe und mich bei Dr. Gullet auf sie berufe. Gehe dann zur Staatsbibliothek Speersort und mache unterwegs nur einmal Halt, um diesen Tintenkuli hier zu kaufen. Parker, 6,60 Reichsmark. Offenbar hervorragendes Schreibwerkzeug. Lese 2 Berichte über Ohlsdorfer Friedhof. Muss noch mal länger hingehen und dann vielleicht einen Artikel schreiben. Im Ton kühl und elegisch. Die grotesken Fakten präzise setzen. Tram zurück zur Pension.
bügele ein neues Hemd. Passt. Steht mir. Keine Lust, mich mit meinem schlechten Deutsch zu unterhalten.
6.11. Schöner Morgen, sonnig und mild. Ab Blankenese, Bahnhofsstraße entlang, vorbei am Bauerspark zum Ufer. Laufe Ufer entlang ostwärts, dann zurück. Ein offenes Laubfeuer und Einsamkeit. Hoch zum Bismarcksteinpark, steige auf Aussichtsturm. Blick über Elbhöhen auf Hamburg. Die letzten bewaldeten Anhöhen vor dem Meer. Den Klärturm der Wasserwerke, Holstein, das hannoversche Marschland und Hügelausläufer der Heide. Alles sehr dunstig und wie bei Van Goyen. 2. zum Sülberg. Noch ein Gast im Erkerfenster. Gast geht, Liebespaar kommt, ganz in Schwarz mit Feldstechern. 3. Schaue nach draußen über die weite graue Wasserfläche Richtung Altes Land und Buxtehude. Kirchturm im Dunst gerade noch zu erkennen. Zauberhaftes, blassgoldenes Tremolo auf dem Wasser, ein breites, sanft pochendes Band aus Richtung Südwest. Irisches Leuchten, ein sonnenloses Strahlen. Das absurd Schöne am Alleinsein. 19 Uhr an der Buchhandlung Sauke. Albrecht, der junge Buchhändler, wartet auf der Treppe. Zum Weinhaus Stölle. Liebenswürdig, intelligent und jung. Liebt Alverdes und Thomas Mann. Legt mir Hermann Hesse nahe. Absolut kein Hitler-Jüngling. Kommt oft spontan mit Ausdrücken wie positiv, menschlich, ehrlich. Begeistert von Liebermann, dessen Bilder im Keller sind. Sagt, Deutschland ginge es wirtschaftlich so schlecht wie vorher. Wie idiotisch die Pakte sind. Eine Krise wird genügen und schon wirft man alles über den Haufen. 7. November. Über Sprunggarten zur Platanenallee. Verwelkte Rosen. Vor Eingang zu Parkcafé füttern Kinder schneeweiße Tauben. Betrete es zu Klängen von Leonore. Wunderschöner Blick Richtung Südwesten, über den See zur Bruderschaft der Pappeln. Immer diese sich auflösende Allee, wenn es dunkel wird. Bin sehr zufrieden, melancholisch. Tränen vom nach draußen übers Wasser schauen. Schreibe auf Deutsch: Die Vergangenheit ist ein Gewissensbiss, die Gegenwart eine Last, die Zukunft ein Gräuel. Wie soll ich bloß den Eintopf runterkriegen? Morgen? Heute? 8. November. Spät runter und fühle mich erschlagen. Schleiche zum Stephansplatz und trinke ein Glas Bier. Miserabler Eintopf im Theaterkeller. 10. November. Frau Durieux ruft Rosa Shapira an, die eine gute Schmidt-Rottluff-Sammlung hat und macht für mich den nächsten Sonntag um 10.30 Uhr aus. Später zu Fuß zum Adolf-Hitler-Platz. Treibe mich mit dem vagen Bedürfnis nach weiblicher Gesellschaft in der Gegend um die Kolonnaden herum. Es gießt in Strömen. Sehe ein paar alte Beine. Lasse es sein. 11. November. Hole die Durieux um 10.30 Uhr ab. Mit 2 Trambahnen zur Kunsthalle. In der 2. treffen wir Gurlitt vom Kunstverein. Sagt, die Beckmann-Ausstellung ginge bis Freitag. Werde versuchen, hinzugehen. Holländer, deutsche Romantiker, Runge, Caspar David Friedrich, Wassmann und Menzel, Franzosen, Nolde, Munk und Radziwill. Dann neue Hamburger Maler und Gott weiß, wer sonst. Schöner Tag und sehr kalt. Gedenktag, Waffenstillstand. Wenigstens kein roter Klatschmohn. Gott sei Dank. Mutter schickt Vaters Zigarettenetui, mit der Gravur zur Erinnerung an Mittwochabend. Ach. 13. November. Brief vom Agenten Reavy, dem ein Brief von Greensleet beiliegt. Verlangt Kürzungen meines Romans um ein Drittel, vor allem im ersten Teil, wo der Erzählung schwer zu folgen ist, trotz verbalem Feuerwerk. Heiliger Brahmaputra. Schreibe zurück, dass ich nicht weiß, wie überhaupt etwas übrig bleiben soll, wenn man ein Drittel wegkürzt. Drittel weg, alles weg. Zu Fuß zum Kunstverein. Beckmann sehr stark und interessant, mit hervorragendem Gespür für Farbe. Ein paar wunderbare Seestücke und eine hügelige, baumbestandene Straße. Gurlitt holt die Mappe mit Radierungen von Dix. Der Krieg. 50 Blätter, 750 Reichsmark. Grausig und unausgewogen, aber auch ein paar wunderschöne Radierungen darunter. Ein Albtraumtalent. Ein George Gross der Verstümmelung. Dann in Gurlitts Privaträumen eine Reihe von Zeichnungen von Stegemann und Bilder von Fiedler, Nolde und Spitzweg. 14. November. Ziemlich früh auf, der Morgen klart auf. Schöne Fahrt über das Wasser vom Jungfernstieg zum Mühlenkamp. Rosa Shapira, eine nette alte Dame, Kunsthistorikerin, die Schmidt-Rottluff für das Genie des Jahrhunderts hält. Ausgesucht gute Bilder, Öl und Aquarell. Immense Intensität und Fertigkeit. Sie vertraut mir an, dass sie glücklicherweise nicht rein arischer Abstammung sei und darum weder publizieren noch Vorträge halten darf. Sagt, mein Alter sei schwer zu schätzen wegen meines ernsten Ausdrucks. Liegt dann aber doch richtig. Dann Schmidt-Rottluffs Postkarten von 1906 bis 1933. Während sie jede der liebevoll aufgezogenen Karten aus der Kiste hebt, stößt sie immer wieder ein leises, kurzes Keuchen aus. Unerhört schön. Fabelhaft schön. Mit oder ohne? Nicht? Schau um 17 Uhr bei der Buchhandlung Sauke vorbei. Werfel ist auf der schwarzen Liste. Franz Marc wurde auch gerade verboten. Er schwärmt für einen Berliner Schauspieler, der Gründgens heißt. 17. November. Sehe mein Gedicht in neuem Licht seit meiner Ausführung bei Rosa Shapira. Erschüttert von der Unfähigkeit, Gedicht zu schreiben. Bestürzt über die Unfähigkeit zu lieben. Unlösbarer Gegensatz von Künstler und Mensch. Zu viel Liebe, um gutes Gedicht zu sein. Zu viel Gedicht, um gute Liebe zu sein. 18.11. Schleppe mich raus auf den Gänsemarkt zu Fish and Chips. Kalt und nass. Stadt wie ausgestorben. Laufe zurück. Wieder schlimmer Herpes an der Lippe. Nase ist auch entzündet. Fühle mich schmutzig. Räume Tisch auf und lerne Vokabel rein. 19. November. Gehe ins Kupferstichkabinett und frage nach Bestellzettel für ungezogenen Bestand, den er mir scheinbar widerwillig gibt. Während ich warte, sehe ich Rosa Shapira, die einige Tafeln sehr genau betrachtet. Sie sagt, dass der Maler Kluth mich anrufen wird und Grimm mich zu sich ins Atelier einlädt. Sie verschwindet. Dann ist sie plötzlich wieder da, mit einem offiziellen Schreiben in der Hand. Ich soll das Magazin gezeigt bekommen. Von einem fröhlichen jungen Mann mit dem üblichen, fragwürdigen Atem. Äußert Vorbehalte im Nolde-Saal. Sehe im Magazin Noldes Christus und die Kinder. Klumpen von gelben Kleinkindern, langer grüner Rücken von Christus oder David, der zum Schwarz und den Bärten der Apostel überleitet. Wunderschöne Augen des Kindes, das er in seinen Armen hält. Fühle mich sofort hingezogen zu dem Bild und spüre, dass ich viel Zeit davor verbringen möchte und es immer wieder abspielen, wie die Schallplattenaufnahme eines Quartetts. Es stimmt mir zu, dass der Jeckel ein hervorragendes Porträt ist, wurde aber abgehängt. Vor den zwei Morgenbildern von Runge versucht er mich zu bekehren. Mir wird aber schlecht davon. Netter Mann, Als wir wieder im Kupferstichkabinett sind, holt er mir die Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen von Franz Marc von 1920. Interessante Notizen. Marc sagt, er male das Prädikat des Lebenden. Picasso habe dies mit dem Unbelebten gemacht. Damit scheint er nicht die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt zu meinen, sondern deren Entfremdung voneinander. Mein Niemandsland. 23.11. Lange geschlafen. Schreibe nach dem Frühstück an Mutter. Um 16.30 Uhr zur Frau Durieux. Sitze bis 19 Uhr Modell für einen Haufen verdammter Jungfrauenskorps. Der Maler Hestermann kommt zum Tee. Ganz selbstgefälliger Hahn im Korb. Die Zeichnungen, die ich zu Gesicht bekomme, sind unglaublich schlecht. Keiner hat auch nur annähernd versucht, mich zu durchdringen. 24. November. Mit Hochbahn zur Malerin Gretchen Wohlwill, Flemmingstraße 3. Klug. Jüdin. Ein paar hübsche Aquarelle von Lissabon, das Schiff, mit dem sie unterwegs war. Wohlwill ist natürlich von allen beruflichen Aktivitäten ausgeschlossen. Eine Ausstellung darf sie nur als geschlossene Gesellschaft ausrichten, zu der nur Juden eingeladen werden dürfen. Sie darf nur an Juden verkaufen und so weiter und so weiter. Hat ein offizielles Schreiben erhalten, das ich kopiere. Ihrem Antrag auf Aufnahme in die Reichskammer der Bildenden Kunst kann nicht stattgegeben werden, da Sie als Nicht-Arier nicht zuverlässig sind und nicht geeignet, deutsches Kulturgut zu verwalten. Ich verbiete Ihnen die berufliche Ausübung der Malerei und Grafik. Der Erzfeind der Kunst scheint Rosenberg zu sein. 25.11. Treffe den Maler Karl Balmer und seine Frau im Sommersecke, einer Kneipe gegenüber vom Bahnhof Landwehr. Verabreden Atelierbesuch für morgen um 10.15 Uhr. Ich habe mir zu viel aufgehalst. Am nächsten Tag zu Balmer und Frau und riesiger Siamkatze. Wundervoller roter Frauenkopf, Schädel, Erde, Meer und Himmel. Ich denke an Monadologie und mein Gedicht Geier. Käme nie auf die Idee, dieses Bild abstrakt zu nennen. Etwas metaphysisch Konkretes. Auch ist die Natur keine Konvention, sondern deren Ursprung, Quelle der Erscheinung. Bemerkenswerte Stille. 27. November. Bekomme Adressen von Nolde, Schmidt-Rottluff und Heckel in Berlin. Müde, müde, müde. Alle hier sehr nett. Werde bestimmt mit Balmer in Kontakt bleiben.
Samuel Beckett, German Diaries, Teil 1. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Englischen, Gabi Hartl. Mit Sabine Tambrea als Samuel Beckett. Komposition, Zeitblom. Ton und Technik, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz, Marie Permontier. Regie, Gabi Hartl und Zeitblom. Produktion Deutschlandfunk 2026. Dramaturgie Sabine Küchler.